Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Freitag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Święta, święta i po świętach. Weihnachten, Weihnachten und vorbei ist's mit Weihnachten. Ich hoffe, Sie hatten ein gelungenes und familiäres Fest. Bei uns in Polen sind noch viele in Weihnachtsstimmung. Viele haben sich ein verlängertes Weihnachtsfest gegönnt und kehren erst nach dem 6. Januar zurück. Denn der 6. Januar ist bei uns ein Feiertag, der Tag der Heiligen Drei Könige. Auch heute ist ein wichtiger Tag für Polen. Zwar ist es kein arbeitsfreier Tag, doch am 27. Dezember gedenken wir jedes Jahr des Großpolnischen Aufstands. Was an Weihnachten vor 106 Jahren in Posen geschah und warum wir an dieses Ereignis erinnern, erfahren Sie gleich. Außerdem geht es um Abhärtung und Gesundheit, denn nichts hilft besser gegen eine Erkältung als eiskaltes Wasser.
Meine Haut ist sehr elastisch und flexibel und sehr gut durchblutet. Mit Zellulite habe ich keine Probleme. Und wann ich das letzte Mal richtig krank war, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine nach einem Angriff am Weihnachtstag auf die Energieinfrastruktur des Landes angekündigt. Der Zweck dieses ungeheuerlichen Angriffs war es, der ukrainischen Bevölkerung den Zugang zu Wärme und Strom im Winter abzuschneiden und die Sicherheit des ukrainischen Stromnetzes zu gefährden, sagte Biden in einer Erklärung. Er kündigte außerdem weitere und verstärkte Waffenlieferungen an die Ukraine an. Auch Donald Trumps Gesandter für die Ukraine und Russland, General Keith Kellogg, hat den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine vom Mittwoch verurteilt. Wie Kellogg betonte, würden ähnliche Ereignisse die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Konflikts nur stärken. In Großpolen wird heute der 106. Jahrestag des Posener Aufstandes begangen. Am 27. Dezember 1918 war es in Posen zu einer Schießerei zwischen deutschen und polnischen Demonstranten gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einem regulären Kampf. Die Polen kämpften für eine Eingliederung der mehrheitlich polnischsprachigen Provinz und damit der Region Großpolen in den nach dem Ersten Weltkrieg wieder entstandenen polnischen Staat. Der Aufstand endete mit einem militärischen und politischen Sieg Polens. Nach dem Waffenstillstand in Trier vom 16. Februar 1919 konnte Polen den Großteil der eroberten Gebiete behalten. Der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 bestätigte den Grenzverlauf endgültig. Einer, der sich vor 106 Jahren stark für die Wiederherstellung der Souveränität Polens eingesetzt hatte, war der polnische Pianist und Politiker Ignacy Jan Paderewski. Polen erinnert an Julian Tuwim, einen der bedeutendsten Dichter und Schriftsteller Polens. Der Mitbegründer der Dichtergruppe Skamander prägte die Literatur der Zwischenkriegszeit und bleibt bis heute eine zentrale Figur der polnischen Kultur. Zu Tuwims bekanntesten Werken zählen die Gedichtbände Czechanina Boga, Auf der Lauer nach Gott, Kwiaty Polskie, Polnische Blumen und Sokrates Tańczący, Der tanzende Sokrates. Große Popularität erlangten auch seine Kindererzählungen wie Lokomotywa, die Lokomotive, Swoń Trombalski, der Elefant Trombalski und Zosia Samosia, Zosia, die alles selbst macht. Kritiker warfen Tuwim Sentimentalität und Traditionalismus vor, während nationalistische Gegner ihn wegen seiner jüdischen Herkunft attackierten und sich über pazifistische Werke empörten. Trotz der Kritik erfreuen sich seine Gedichte großer Beliebtheit. Heute werden vor allem seine Kinderwerke gelesen. In Polen ereigneten sich zwischen dem 24. und 26. Dezember insgesamt 70 Verkehrsunfälle, bei denen 9 Menschen starben und 77 weitere verletzt wurden. Im Vergleich zu den Vorjahren beurteilte die Polizei die diesjährigen Feiertage auf den Straßen als relativ ruhig. Zudem wurden 512 betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zum gleichen Zeitraum im Vorjahr gab es 86 Unfälle mit 14 Toten. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Denisot und der Presseschau.
Wladimir Putin hat das Angebot des Teams von Donald Trump zur Beendigung des Krieges in der Ukraine abgelehnt, berichtet das Nachrichtenportal Jenik.pl. Der Vorschlag sah vor, den NATO-Beitritt der Ukraine um mindestens ein Jahrzehnt zu verzögern, während Russland im Gegenzug den Krieg gegen die Ukraine beenden sollte. In einer Stellungnahme vom 26. Dezember, lesen wir weiter, habe Putin geäußert, dass es für Russland unerheblich sei, ob die Ukraine heute, morgen oder in 10 Jahren der NATO beitrete. Laut dem amerikanischen Institute for the Study of War, ISW, sei diese Erklärung Teil einer Serie jüngster Kommentare Putins, in denen er erneut kompromisslose Positionen zu seinen Forderungen aus den Jahren 2021 und 2022 bekräftige. Diese umfassen unter anderem die Neutralität der Ukraine, eine massive Einschränkung der ukrainischen Streitkräfte und den Sturz der derzeitigen ukrainischen Regierung. Sergei Lavrov, der russische Außenminister, habe in einem Interview behauptet, Präsident Volodymyr Zelensky sei nicht länger ein legitimer Anführer gemäß der ukrainischen Verfassung und Neuwahlen gefordert. ISW zufolge verzerren Kreml-Vertreter absichtlich die ukrainische Verfassung, um die Regierung in Kiew zu delegitimieren. Die Behauptungen über die angebliche Illegitimität Zelenskys seien ein weiteres Signal dafür, dass Russland nicht an ernsthaften Fernungen interessiert sei, sondern vielmehr auf einen Regimewechsel in Kiew bestehe. Laut ISW würde dieses falsche Narrativ Putins Forderung stützen, die demokratisch gewählte legale Regierung der Ukraine zu stürzen, was eines der Hauptziele des Kremls in diesem Krieg sei. Lesen wir auf Dziennik.pl. Die polnische Regierung sieht deutliche Hinweise auf die Beteiligung belarussischer Geheimdienste an Finanzbetrugsmaschen, berichtet das Businessportal Puls Biznesu unter Berufung auf den Digitalisierungsminister und Vizepremier Krzysztof Gawkowski. Im Hintergrund spielt auch Russland eine entscheidende Rolle. Die Spuren, die auf den Einfluss belarussischer Dienste hinweisen, sind unübersehbar und Russland ist im Hintergrund stets präsent. Es handelt sich eindeutig um eine vielschichtige Offensive gegen Polen, so Gawkowski in dem Interview. Ziel solcher Aktivitäten sei es, das gesellschaftliche Vertrauen zu untergraben und extreme Emotionen zu schüren. Gawkowski hob hervor, dass der polnische Bankensektor im Vergleich zu anderen Bereichen der Wirtschaft am besten gegen Cyberangriffe geschützt sei und zu den sichersten in Europa zähle. Im Gegensatz dazu hätten viele mittelständische Unternehmen und kleinere Organisationen erhebliche Defizite im Bereich der Cybersicherheit. In einigen Fällen sei die Sensibilisierung für Risiken so gering, dass Angriffe unbemerkt blieben und erst durch Hinweise von Sicherheitsbehörden entdeckt würden. Zur Bekämpfung solcher Cyberbedrohungen plant die polnische Regierung laut Gawkowski eine Verstärkung des nationalen Systems für Cybersicherheit, darunter die Einrichtung weiterer spezialisierter Teams in kritischen Sektoren wie Energie, Transport und Gesundheit. Gleichzeitig forderte er die Zusammenarbeit mit sozialen Medienplattformen wie Google und Meta, um schneller und effektiver gegen Desinformation und Finanzbetrug vorzugehen. Gawkowski betonte, dass er dieses Anliegen sowohl bei Besuchen in den USA als auch bei Konferenzen in Warschau wiederholt angesprochen habe. Er lobte, dass Plattformen nach einem sprunghaften Anstieg von Desinformation, insbesondere nach der letzten Flut, Konten mit gefälschten Inhalten schnell blockiert hätten. Dennoch kritisierte er die oft zögerliche Reaktion der Unternehmen in weniger eindeutigen Fällen und äußerte die Hoffnung, dass mit der 2025 geplanten Einführung des Gesetzes über digitale Dienste ein stärkeres finanzielles und rechtliches Druckmittel gegen solche Verzögerungen geschaffen werde. Die geplante Investition des US-amerikanischen Technologiekonzerns Intel in Polen steht still und die polnische Regierung zeigt keine Anzeichen für weitere Verhandlungen, schreibt Maciej Miłosz in seinem Kommentar für die konservativ-liberale Tageszeitung Rzeczpospolita. Noch vor wenigen Monaten erinnert der Autor, sei das Vorhaben, ein Integrations- und Testzentrum für Halbleiter in Mienkinia bei Breslau zu errichten, mit großem Stolz verkündet worden. Die Investition sollte rund 20 Milliarden Złote umfassen, wovon der polnische Staat mehr als 7 Milliarden Złote als Unterstützung bereitstellen wollte. Doch im September habe Intel angekündigt, Investitionen in Polen und Deutschland für 2 Jahre auf Eis zu legen. Wenige Wochen später sei der CEO des Unternehmens, Pat Gelsinger, abgelöst worden. Die Stagnation der Intel-Investition, fährt der Autor fort, sei besonders bedauerlich, da Halbleiter ein zentraler Bestandteil der modernen Wirtschaft seien. In der Region plane unterdessen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, die Errichtung einer Fabrik, wobei die Wahl vermutlich auf Tschechien fallen werde. Frühere Bemühungen, TSMC für Polen zu gewinnen, seien nach personellen Veränderungen im Ministerium für Entwicklung und Technologien stocken geraten, erinnert Miłosz. Während globale Entscheidungen von Unternehmen wie Intel nur schwer beeinflusst werden können, ist der Mangel an aktiver Bemühung um ähnliche Investitionen ein Versäumnis der polnischen Regierung, kommentiert der Autor. Politiker aus verschiedenen Lagern hätten sich im Glanz des möglichen Erfolgs mit Intel sonnen wollen, doch niemand sei bereit, die notwendige kontinuierliche Arbeit ohne garantierten Erfolg zu leisten. So Maciej Miłosz in der Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Der großpolnische Aufstand, der am 27. Dezember 1918 ausbrach und sich über anderthalb Monate erstreckte, endete mit einem militärischen und politischen Sieg Polens. Bereits im Januar 1919 war nahezu die gesamte preußische Provinz Posen von polnischen Streitkräften besetzt. Die aus der Sicht Warschaus siegreiche Erhebung war nicht zuletzt das Ergebnis einer beharrlichen Arbeit, in der militärische Stärke und wirtschaftliche Disziplin mit organisatorischer Kompetenz harmonierten. Wojciech Oschinski berichtet.
Im November 1918 verhallten die letzten Schüsse an den Fronten des Ersten Weltkriegs. Die Niederlage der drei Teilungsmächte Deutschland, Russland und Österreich erfüllte die Polen mit großer Freude und einer Hoffnung auf die Ausrufung der lang ersehnten Eigenstaatlichkeit. Euphorische Stimmung herrschte in Krakau, Lublin und Warschau, jedoch nicht in Poznań. In Posen, also auf deutschem Gebiet, mussten sich die Polen ihre Unabhängigkeit erst selbst noch erkämpfen, während also in Kleinpolen und Warschau schon die Trommeln und Fanfaren läuteten, blieb Großpolen weiterhin im deutschen Staat eingegliedert. Über das Schicksal dieser Region sollte die baldige Pariser Friedenskonferenz entscheiden. Viele Posener Polen nahmen in deutscher Uniform am Ersten Weltkrieg teil. Jetzt waren die meisten von ihnen polnischen Organisationen verpflichtet. Sie besaßen aber reichlich Kriegserfahrung und behielten ihre Kampfqualitäten bei, die sie jetzt für ihr Vaterland einzusetzen wussten. Die sich zu dieser Zeit in Posen formierende polnische Armee war sehr modern, gut ausgestattet, reaktionsfähig und vor allem hervorragend angeleitet, teilweise noch von deutschen Vorgesetzten. Die polnischen Soldaten hatten Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, der einem Stellungskrieg glich, sagt uns der Posener Historiker Damian Szymczak. Den Politikern der polnischen Nationaldemokratie entgingen keineswegs die revolutionären Wirren, die zuvor von Deutschland Besitz ergriffen hatten. Die Vertreter der NDZ zogen den Ausbruch eines Aufstands in Betracht, der sogar alle Gebiete der preußischen Teilungszone erfassen sollte. In diesem Fall zählte man unter anderem auf die Hilfe der von Josef Haller in Frankreich angeführten Armee, die nach ihrer Ankunft in Toruń sich weiter Richtung Westen und Süden bewegen sollte. So plante man etwa weitere Erhebungen in Inowrocław und Ostrów Wielkopolski. Die mit Hallers Armee in Frankreich verbundenen Pläne wurden von Deutschen auf internationaler Ebene als ein antipolnisches Argument ins Feld geführt. Die Briten aber, die ein Erstarken Polens als eines Verbündeten Frankreichs an der Ostsee vermeiden wollten und somit den Plan der Anreise auf dem Seeweg nach Danzig ablehnten, übernahmen die deutsche Argumentation und machten die Pläne Roman Dmowskis und der Posener Führung zunichte. Dabei waren die Polen schon sehr gut vorbereitet, verfügten über eigene paramilitärische Streitkräfte.
Polska, która ogłosiła swoje istnienie.
Vor dem Ausbruch des Aufstands befanden sich in den unterschiedlichen Abteilungen in Großpolen etwa 8.000 bis 10.000 kampfbereite Freiwillige. Zudem wurden aus den Reihen der Mitglieder des Turnvereins Soku viele zusätzliche Soldaten rekrutiert. Wichtig aus polnischer Sicht war auch die polnische Militärorganisation des preußischen Teilungsgebiets, Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego, die mit Piłsudskis Streitkräften im ehemaligen Kongrespolen verbunden war. Ihr gehörten vornehmlich polnische Pfadfinder an, die zu Beginn des großpolnischen Aufstands entscheidend zu den ersten militärischen Erfolgen gegen die Deutschen beitrugen, erzählt Przemysław Matusik. Doch wie kam es überhaupt zu dem Aufstand? Am 26. Dezember 1918 wurde in Poznań enthusiastisch der polnische Pianist Ignacy Jan Paderewski empfangen. Trotz Reisestrapazen hielt er vom Balkon des Hotels Bazar aus eine patriotische Rede, die er effektvoll pointierte. Es lebe das vereinigte, große und freie Polen mit einer eigenen Ostseeküste. Als Antwort auf dieses von den Polen sehr begrüßte Manifest beschlossen die Deutschen, ihre Anwesenheit in Posen zu demonstrieren, indem sie am Nachmittag des 27. Dezember einen Umzug organisierten, der sich in Richtung des Hotels Bazar fortbewegte, wo sich Paderewski mit der alliierten Mission weiterhin aufhielt. Sogar die Deutschen schauten zunächst nur interessiert, dass hier ein berühmter Pianist zugegen war und sich etwas Besonderes ereignen musste. Die gesamte Stadt war in weiß-roten Farben geschmückt, aber nicht nur, auch französische oder etwa amerikanische waren zu sehen. Die alliierten Staaten unterstützten die polnischen Anliegen, sagte Historiker Janusz Karwat. Und sein Kollege Piotr Grzelczak fügt hinzu, zum wahrhaften Auslöser des Aufstands wurde in der Tat der Besuch Paderewskis. Posen glich einem Pulverfass und Paderewski war der Funke. Die Deutschen fühlten sich provoziert. Es kam zum Abreißen der polnischen Flaggen und auch jener der Verbündeten. Gegen 17 Uhr wurde erstmals geschossen. Spontan und ohne, dass die Reaktion zunächst zentral gesteuert wurde, fingen die polnischen Soldaten an, die Deutschen aus der Stadtmitte zu verdrängen. Auf vielen Plätzen Poznańs kam es zu einem gegenseitigen Feuerwechsel. Das erste tödliche Opfer des Aufstands war der polnische Feldwebel Franciszek Ratajczak. Die Polen waren aber weiterhin überlegen. Wenn wir uns die Proportion der Einwohnerzahlen der Posener Provinz 1918 anschauen, dann sehen wir 60% Polen und 40% Deutsche. Es waren also mehr Polen dort, aber im Grunde waren die Zahlen doch sehr ausgeglichen. Die Deutschen waren deshalb nicht bereit, dieses Stück Territorium abzugeben. Neben den Generälen und Soldaten ist es vor allem polnischen Geistlichen zu verdanken, dass die Posener Polen sich zum Kampf gegen die Deutschen aufrafften. In katholischen Gemeinden wurden polnische Hoffnungen auf die Unabhängigkeit wachgehalten. Meint Piotr Grzelczak. Die deutschen Soldaten konnten in dieser Situation keine wirksamen Schritte unternehmen, um den Aufstand zu unterbinden. Sie wurden durch die Ereignisse überrascht und sie wussten auch nicht, wie zahlreich die polnischen Formationen waren. Dass die polnische Reaktion wiederum sehr wirkungsreich war, konnte man nicht übersehen. In den nächsten Tagen nahmen die Polen die Zitadelle sowie Artillerie-, Pionier- und Kavalleriekasernen ein. Noch am 28. Dezember abends ernannte die Posener Führung nach einer Beratung mit Józef Piłsudski den Hauptmann Stanisław Tatschak zum Befehlshaber des Aufstands, der auch außerhalb der Stadtgrenzen Poznańs erfolgreich fortgeführt wurde. Im westlichen Großpolen übernahm Grodzisk die Rolle der Einsatzzentrale. Hier wurden Handlungen unternommen, um das Gebiet westlich der Warte zu befreien. Historiker sind sich darin einig, dass das Ganze außerordentlich intelligent und professionell vollzogen wurde. Im befreiten Poznań funktionierte eine militärische Abteilung, der die Funktion eines lokalen Kriegsministeriums zukam. Die Übernahme der Macht durch die Aufständischen in den jeweiligen Kreisstädten bedeutete immer auch die Einnahme des gesamten Landkreises. In den Fällen, wo deutsche Soldaten die Errungenschaften der Polen gefährdeten, kam es zu gegenseitigen Hilfestellungen aus den benachbarten Zentralen. Es erfolgte dann eine Versammlung der Abteilungen und die Befehlshaber unternahmen Offensivhandlungen, die den Charakter eines Überraschungsangriffs hatten. Zum Erfolg des Aufstands und zu den militärischen Erfolgen vor allem trugen im beachtlichen Maße Stanisław Tatschak und der General Józef Dowbor-Muśnicki bei. Vor allem Tatschak schuf die organisatorischen Grundlagen des Aufstands und eine starke Front. Dowbor-Muśnicki hat wiederum aus den aufständischen Abteilungen die Anfänge einer regulären Armee entwickelt, die schon bald auf einer Pflichteinberufung beruhte. Anfang Februar war der Ausgang des großpolnischen Aufstands allerdings noch unklar. Die Deutschen gingen auf der gesamten Frontlänge zur Offensive über. Die polnische Führung in dieser Region konzentrierte sich vornehmlich auf die Manöververteidigung. Die Orte, wo deutsche Truppen angreifen sollten, waren unbekannt. Daher organisierte man relativ starke Reservetruppen. Die schwersten Kämpfe fanden an der Nord- und Westfront statt. Aus polnischer Sicht kam es sogar wieder für kurze Zeit zu einigen territorialen Verlusten. Trotzdem gelang es den Deutschen nicht, die von ihnen gesetzten Ziele zu erreichen. In der zweiten Februarhälfte wurden ihre aussichtslosen Kriegshandlungen schließlich durch die polnische und internationale Diplomatie zum Abbruch gezwungen. Großpolen war befreit und wieder polnisch. Die großpolnische Front existierte noch bis März 1920.
Die Zahl der Gefallenen und der an Verwundungen verstorbenen großpolnischen Soldaten belief sich auf ca. 2500. Mindestens weitere 5000 fielen während der oberschlesischen Aufstände und des Krieges gegen das bolschewistische Russland. Doch zuvor wurde im Juni der Pariser Friedensvertrag unterzeichnet. Die siegreiche Erhebung in Poznań hatte einen dezidierten Einfluss auf den Verlauf der westlichen Grenze Polens. Es wurde das Maximum dessen erreicht, was man damals erzielen konnte. Obwohl der großpolnische Aufstand nicht alle Gebiete der preußischen Teilungszone umfasste, beeinflusste er doch die konspirative Bewegung in Pomerellen und Oberschlesien. Staatschef Józef Piłsudski fügte später lobend hinzu, dass ohne die Unterstützung der Posener Polen er in der Zweiten Republik nicht einmal die Hälfte dessen erreichen würde, was man als eine Elite-Armee zu bezeichnen pflegte.
In Großpolen wird heute der 106. Jahrestag des Posener Aufstandes begangen. Weitere Feierlichkeiten finden morgen in Warschau statt. Es berichtete Wojciech Oschinski. Wir wechseln das Thema. Dort, wo die Gewässer zufrieren, hat das sogenannte Winterbaden Tradition. Speziell im Norden Polens erlebt es derzeit sogar eine Wiedergeburt als Volkssport. In Gdynia, Danzigs Nachbarstadt, haben sich die Anhänger des winterlichen Vergnügens zu einem Verein zusammengeschlossen. Sie nennen sich Cold Water Team und baden im kalten Wasser in der Danziger Bucht jeden Sonntag bis Ende März. Katarzyna Tuschinska hat sich an ihre Fersen geheftet.
Ein Sturm zieht über den Boulevard von Gdynia. Die Temperatur in Danzigs Nachbarstadt liegt bei minus 8 Grad. Doch der eisige Wind lässt es anfühlen wie minus 12 Grad. Es ist 22 Uhr. Anstatt mit einem heißen Tee gemütlich auf dem Sofa zu sitzen, machen sich Jakub Krzyżak und seine Kameraden auf den Weg zu ihrem Lieblingssport. Sie gehen zum Winterbaden. Die Saison dafür hat gerade erst begonnen. Winterbaden geht erst dann los, wenn das Thermometer auf mindestens minus 5 Grad fällt.
Wir beginnen mit der Rozgrzewką, die 15 Minuten dauert.
Wir beginnen mit einem etwa viertelstündigen Aufwärmtraining. Das ist wichtig, damit alles gut durchblutet ist. Sonst kann man einen Schock bekommen. Erst wenn uns der Schweiß auf der Stirn steht, kann es losgehen.
Rund 30 Walrosse nehmen am Winterbaden teil. So nennen die Polen die Leute, die dieser Leidenschaft frönen. Sind die Bedingungen gut, verabreden sie sich meistens spontan über das soziale Netzwerk Facebook. Die 31-jährige Magda Jakubowska aus Danzig ist eine von ihnen. Sie trägt legere Kleidung, so dass sie sich schnell an- und ausziehen kann. Nach wenigen Sekunden hat sie nur noch ihren Badeanzug an, trägt eine Mütze, Handschuhe und spezielle Badeschuhe, die die Füße vor dem Erfrieren schützen. Als Magda Jakubowska ins Wasser steigt, schreit sie.
Das war mein Debüt. Ich fühle mich wunderbar. Sicherlich werde ich es wiederholen. Ich empfehle es allen. Die Gefühle sind super. Sie reichen von totaler Angst bis zu einer Mega-Euphorie. Ich denke allerdings weniger an die positiven Auswirkungen auf meinen Körper. Das Wichtigste ist, dass ich ständig ein breites Grinsen im Gesicht habe.
Jakub Krzyżak ist davon überzeugt, dass das Winterbaden erholsam für den Körper ist, insbesondere nach einem harten Training. Er selbst ist Leistungssportler und Personaltrainer. Nach seinen Beobachtungen stärkt das Winterbaden das Immunsystem. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen dies. Wichtig sei es aber, dass man nur dann ins Wasser steige, wenn man gesund ist.
Vor
allem ältere Menschen sollten ihr Herz untersuchen lassen, bevor sie Winterbaden machen. Denn das Herz beschleunigt seinen Schlag. Kranke Menschen könnten einen Infarkt bekommen. Wer allerdings ein gesundes Herz hat, dürfte keine Probleme haben.
Das beste Beispiel dafür ist Andrzej Krzyżkowski. Der 62-Jährige gehört zu der Gruppe Winterbader in Gdynia. Allerdings badet er zu jeder Jahreszeit in der Ostsee. Und das schon viele Jahre lang.
Das ist eine wspaniale Sprache. Viele Leute verstehen, jakie naprawdę są korzyści z tej kąpieli.
Winterbaden ist eine gute Sache. Viele Menschen verstehen gar nicht, welche Vorteile es hat. Der Stoff Stoffwechsel im Körper wird beschleunigt. Man fühlt sich einfach jünger und man ist ein ganz anderer Mensch. Man hat das Gefühl, auf dem Mars oder in der Antarktis gewesen zu sein und betritt wieder heimischen Boden.
Ja, ich vergleiche das mit einem taki jakby człowiek z Marsa, czy z Antarktydy. Przyleciał i nagle staje na normalnej ziemi.
Je kälter es draußen ist, desto besser fühlt man sich danach, wenn man aus dem Wasser kommt, sagt Alexandra Miller. Sie macht mit der Gruppe bereits seit einem Monat regelmäßig Winterbaden.
Skoro jest taka prężna, elastyczna, dobrze ukrwiona. Celulita, nie wiem, co to jest celulit, więc...
Meine Haut ist sehr elastisch und flexibel und sehr gut durchblutet. Mit Zellulite habe ich keine Probleme. Und wann ich das letzte Mal richtig krank war, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
Ja nie pamiętam, tfu, kiedy chorowałam, nie? No i oby tak na pewno zostało.
Dem kann Jakub Krzyżak als Chef des Goldwater Teams nur zustimmen. Kein einziges Mitglied der Gruppe sei bislang krank geworden.
Und das wünsche ich auch Ihnen. Keine Zellulite und keinen Schnupfen. Bleiben Sie gesund und wenn Sie Lust und Zeit haben, dann schalten Sie morgen zu den Themen der Woche ein. Zum Ausgang hören Sie noch das Lied Miłość ci wszystko wybaczy, geschrieben von Julian Tuwim, gesungen von Hanka Ordonowna. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Smutek zamieni ci w śmiech, miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.